Heute wird Frank die Predigt halten zum Thema Gnade trägt in Bedrängnissen, im Vertrauen auf Gott das Gute tun. Textgrundlage hierfür 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 12 bis 19. Und das wollen wir nun gerade noch gemeinsam aufschlagen und zusammen lesen. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 12 bis 19. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Lass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Soweit das Wort Gottes.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken für dein Wort und auch für dieses schwierige Wort, das wir in dieser Passage finden, wo es um Leiden, um Ungemach, um Verfolgung, um Probleme, um Schwierigkeiten geht. Und wir beten, dass wir uns dem auch stellen, auch wenn wir im Moment noch in einer Zeit und Umgebung leben, wo relative Ruhe herrscht. Aber wir wollen dir danken, dass du uns auch durch dein Wort so zurüstest, dass wir gewappnet sind, dass wir gestärkt sind, dass wir ermutigt sind, dir zu folgen, auch in Schwierigkeiten. Wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns redest. Amen. Keiner von uns liebt schwierige Zeiten. Keiner von uns freut sich an dem Gedanken, dass in unserem Leben Schwierigkeiten, Not, Verfolgung, was immer auch auftreten kann. Und dieses Thema, diese Thematik, die wir in den Versen, die wir gelesen haben, die wir gehört haben, sehen, ist natürlich kein einfaches Thema für uns in, darf ich das so sagen, in unserer dekadenten westlichen Gesellschaft, wo wir uns gewohnt sind, dass alles ruhig und in geordneten Bahnen verläuft, dass wir unser Leben so fröhlich gestalten können, fast keine Einschränkung haben in dem, was möglich ist, wo wir unser Leben und wie wir unser Leben gestalten. Und deshalb würden wir am liebsten vielleicht so ein Thema wie dieses gerade auslassen. Und wir haben uns so in unser, wie es manche sagen, unser gutes Leben, unser schönes Leben gewöhnt, dass das, was nun Petrus hier thematisiert, für uns wirklich fremdartig, fremd scheint und wir das eigentlich gar nicht so vielleicht sogar hören wollen. Aber das erlaubt uns in dem Sinn Petrus in diesem Brief nicht. Wenn wir nur ganz kurz durch diesen Brief gehen, dann merken wir, wie von Anfang an dieses Thema immer mitschwingt. Aus Kapitel 1, die Verse 6 und 7. Dann werdet auch ihr euch jubelnd freuen, heißt es dort, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit aber die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Geld, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Er redet hier von mancherlei Anfechtungen und von der Bewährung des Glaubens, das durchs Feuer erprobt wird. Wenn wir diesen Brief von Anfang gelesen haben, dann denken wir, oh, das könnte spannend werden, denn es geht um Prüfungen, um Versuchungen, um Feuer. Und das finden wir auch wieder in diesen Versen, die wir am Morgen gehört haben. Das zweite Mal in Kapitel 2, Vers 12, wo Petrus ermahnt und führt einen guten Wandel unter den Heiden, also denen, die nicht Juden sind, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tage der Untersuchung. Nun hier spricht Petrus auch etwas an und sagt, ja, es kann sein, dass dort, wo du lebst und handelst und arbeitest, dass du wie ein Übeltäter verleumdet wirst und so in diese Mühle des Leidens kommen kannst. Auch da ein Hinweis, dann in Verse 19 bis 21 im gleichen Kapitel. Denn das ist Gnade, sagt er dort, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinem Fußstapfen nachfolgen. Hier schon sehr ausführlicher, klarer, deutlicher, präziser könnte man sagen, konfrontiert uns Petrus mit dieser Tatsache. Und dann in den Kapitel 3, Vers 14 bis 17, das nächste Mal. Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in eurem Herzen, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden möchten. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Auch hier ganz klar ein direkter, klarer Hinweis, der dritte in diesem Brief. Und dann noch in Kapitel 4, Vers 1 und 4. Da nun Christus für uns im Fleische gelitten habt, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleische gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Und dann führt er das weiter aus und kommt dann zu Vers 4, wo er sagt, das befremdet die anderen eben, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Und dann kommen wir eben zu den Versen 12 bis 19, das, man könnte sagen, das letzte Mal in diesem Brief, wo Petrus dieses Thema bringt. Geliebte, lasst euch nicht durch die euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als würde für euch etwas Fremdartiges. Und er führt das dann aus bis zum Ende des Kapitels und schließt mit Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei Gutes tun. Wir sehen also, dass das Thema der Schwierigkeiten, und wir merken, was für eine Bandbreite er erwähnt, von Kränkungen, Schmähungen, Verfolgungen, Leiden, all diese ganze Palette bringt er hier. Man könnte sagen, man könnte diese ganzen einzelnen Elemente dann mit diesem Sammelbegriff Leiden charakterisieren. Dass wenn er von Leiden redet, Petrus, dann meint er vielleicht nicht nur diese ganz schweren Dinge, wo es um Leben oder Tod geht, sondern eben auch diese kleinen Dinge, die er so während diesem, im Verlauf dieses Briefes so einstreut, die Verleumdungen, die Schmähungen, das Lästern, das Verachten, all diese kleinen oder größeren Dinge, die er in diesem Begriff Leiden zusammenfasst. Und das ganze Spektrum, das er durch diesen Brief zieht und sagt, damit müssen wir rechnen. Das ist ein Thema für uns. Und die Situation damals, in der Petrus, in die Petrus hineingesprochen hat, war schon irgendwie ähnlich zu unserer Situation. Es war in der Regierungszeit Neros, aber es war noch vor dieser schweren Verfolgung, wo wahrscheinlich dieser Brief entstanden ist. Sonst hätte er, glaube ich, das in der entsprechenden Deutlichkeit auch erwähnt. Denn was damals dann unter Nero passiert ist durch den Brand Roms und der Anschuldigung, dass das Christen getan haben und wie das eine überaus heftige Verfolgung ausgelöst hat, das wäre sonst in dem Brief reflektiert. Aber wir merken, Petrus bereitet die Leser, die Zuhörer sehr Schritt für Schritt anfangen, mancherlei Versuchungen bis eben zu diesem Feuer der Erprobung. Aus Kapitel 4, Vers 12 zieht er Schritt für Schritt und nimmt wie die Zuhörer damals und auch heute uns mit und sagt, ja genau, so können wir das vielleicht etwas besser verdauen, wenn wir das häppchenweise bekommen, durch diesen Brief verteilt, bis eben zu diesen Versen 12 bis 19. Eine ähnliche Situation. Wir merken auch, wie manches etwas enger wird. Wir hören von solchen, die, weil sie sich kritisch über etwas geäußert hat, das in der Gesellschaft inzwischen völlig etabliert ist, im ganzen Bereich der Sexualität, wie solche oft mit Gerichtsverfahren als Volksverhetzung rechnen müssen und so weiter. Und da merken wir oder können wir vieles von dem, was Petrus schreibt, fast direkt auf unsere Zeit anwenden und für uns übernehmen. Nun, Petrus gibt uns mindestens 4 schwierige Lektionen über schwierige Zeiten in dieser Passage. Schwierig deshalb, weil sie auch nicht einfach im Leben umzusetzen sind. Er möchte als Christen, dass wir nicht überrascht sind, wenn Schwierigkeiten, wenn Leiden, wenn Probleme, wenn Verachtung kommen. Nein, er möchte sogar, das ist das Zweite, dass wir Christen uns in diesen Schwierigkeiten, in diesen Leiden, wie er sagt, freuen. Aber er möchte auch, dass wir uns sehr genau prüfen, ob die Leiden, in die wir vielleicht geraten, wirklich um des Herrn willen oder um unserer eigenen Sünde willen ist. Und dann zuletzt möchte er, dass wir Christen uns, wenn es denn der Wille Gottes ist, dass wir in Schwierigkeiten, in Leiden kommen, dass wir unserem treuen Schöpfer vertrauen und ihm Gutes tun, nicht müde werden, nicht verzagen, sondern uns auf Gott verlassen. Wir beginnen mit Vers 12, wo es heißt, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe oder das Feuer der Verfolgung, je nach Übersetzung, das euch zur Versuchung oder Prüfung geschieht, nicht befremden, als widerführe uns euch etwas Fremdartiges. Nun, wenn wir diesen Vers lesen und nehmen, dann merken wir, dass wir doch befremdet sind, wenn so etwas passiert, wenn wir doch herausgefordert sind, wenn so etwas in unserem Leben passiert. Wir sind überhaupt einfach mal vielleicht verblüfft oder erstaunt oder befremdet, dass es sowas gibt. Petrus spricht hier von einer Feuerprobe, von diesem Feuer der Prüfung eigentlich, der Versuchung, wenn man den Urtext zu Rate nimmt. Und es ist nicht ganz klar, ob er wirklich vielleicht doch mit diesem Feuer der Versuchung oder Feuer der Prüfung vielleicht sogar schon diese Anfänge der Verfolgung der Christen unter Nero meint, oder ob er vielleicht, wie in Kapitel 1, Vers 7, Vers 6, er das nennt, dass unser Glaube wie durchs Feuer erprobt werden wird. Vielleicht durch mancherlei Versuchungen, vielleicht durch mancherlei Schmähungen, Zurücksetzungen, Benachteiligungen, was es immer sein mag, ganz sicher auch bis zu harter, kalter Verfolgung, wo dann die, die des Glaubens sind, um ihr Leben fürchten müssen. Und er sagt etwas Verblüffendes eigentlich. Er sagt eigentlich, seid nicht überrascht. Als widerführe etwas euch Fremdartiges. Ihr wisst das eigentlich, dass das zu dem Paket gehört, das sich Christsein nennt. Somit, wenn du Christ bist, dann sei nicht überrascht, dass es so etwas gibt wie Leiden, wie Schwierigkeiten, wie Versuchungen, wie Prüfungen, und stell dich ihnen. Vielleicht sind wir auch erstaunt über den Zweck, das Ziel dieser Versuchung, dieser Prüfung. Es wird hier als Versuchung, als Prüfung bezeichnet, wie in Kapitel 1 eigentlich, Vers 6 und 7. Und manche von uns haben vielleicht diese Überzeugung, vielleicht diese Illusion, dass wenn wir unser christliches Leben schon recht leben, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, keinen Anlass für Gott, unseren Glauben noch zu prüfen und zu testen. Und dann hilft uns vielleicht der Blick auf unsere Sünden, die wir noch jeden Tag begehen. Wie viel wir noch im Laufe eines Tages lieber uns selber vertrauen als dem Herrn. Und wie oft das, was wir als Freude im Herrn meinen zu erleben, eher eine weltliche Fröhlichkeit sein mag, die aber nichts mit dem zu tun hat, wenn er uns seine Freude gibt. Und es ist so, dass wir Christen in diesen Prüfungen uns bewähren werden müssen. Und dass wir diese Prüfungen, diese Versuchungen, das ist ein Wort, das wirklich als Prüfung auch übersetzt werden kann, wo es um nicht eine negative Versuchung zur Sünde geht, sondern eher eine Prüfung mit der Hoffnung auf ein gutes Ergebnis geht, dass wir hier das lernen müssen und uns nicht befremden lassen, wenn wir in einer solchen Prüfung, in einer solchen Herausforderung in Bezug auf unseren Glauben an Christus stehen. Und dann merken wir, dass die uns umgebende Gesellschaft, die Welt, wie es die Bibel nennt, oftmals die sind, die uns am meisten Schwierigkeiten machen. Wir unterschätzen, glaube ich, in unserem Leben oft den indirekten oder direkten Einfluss unserer Gesellschaft auf unser Denken, auf unser Handeln, auf unser Überlegen, auf das, wie wir leben. Wir sind nun mal auch Kinder unserer Zeit. Und wie Benedikt am vergangenen Sonntag zu treffen gesagt hat, diese Welt hasst Christus. Und deshalb warnt Jesus an mehreren Stellen in den Evangelien, dass wenn sie ihn gehasst haben, sie auch uns hassen werden, die wir ihm nachfolgen. Die Welt kann mit Christus, mit dem Evangelium und mit denen, die das vertreten, den Christen, nichts anfangen. Sie werden sie, je nach Situation, je nach Stimmung, in die eine Gesellschaft gerät, sie hassen und ihnen widerstehen. Sie verfolgen bis zum Tod. Sie mögen es nicht, wenn man ihre Sünden, und sei es nur indirekt, durch das Zeugnis derer, die ein wahrhaftiges Leben führen, so entblößt. Deshalb sollten wir uns nicht wundern, es sollte uns nicht befremden, möchte uns Petrus sagen, dass sie es mit einer Welt zu tun haben, die nichts von dem wertschätzt, was wir von Herzen lieben und wertschätzen, nämlich ihn, unseren Herrn, diese Botschaft des Kreuzes, die Rettung aus Gnaden und die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deshalb, in diesem ersten Vers, erwarte das. Wir erinnern uns an Vers 1 in diesem Kapitel, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch damit, mit derselben Gesinnung. Ich möchte sagen, sei nicht naiv, sei nicht blind, versteck dich in der Hinsicht nicht. Wappne dich lieber jetzt, Kapitel 4, Vers 1, und betrachte das nicht als etwas Fremdartiges, sondern als etwas, das zu dem dazugehört, wenn wir konsequent unserem Herrn in einer gottlosen Welt nachfolgen. Und wenn Gott bisher Gnade geschenkt hat, dass das Feuer der Erprobung, wie es heißt, noch nicht uns so stark getroffen hat, dann wollen wir dem Herrn dankbar sein, dass wir hier ja ein ruhiges und stilles Leben führen können, aller Gottseligkeit sogar noch uns versammeln können, sogar noch Zeugnis geben können. Es kann sehr schnell sein, dass sich das ändert und dass wir dann nicht überrascht sein sollen, sondern als Gewappnete das als nichts Fremdartiges empfinden, sondern als das, ja, was unserem Herrn geschehen ist, was vielen Christen passiert ist und wir uns auch dem im Glauben stellen wollen. Dann Vers 13 und 14. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Nebenbei gesagt, wir merken vielleicht im Lesen dieser Verse, und 12, wie im ganzen Brief, wie Petrus sehr, sehr viele Anspielungen auf das Alte Testament, gerade in diesen zwei Versen. Er zitiert fast Christus in der Seligpreisung. Er zitiert fast Jesaja aus Kapitel 11, wenn es um den Geist der Herrlichkeit geht, der Geist Gottes, der auf euch ruht. Und so weiter. Wir können nicht auf alles eingehen, aber das als kleiner Tipp, um zu merken, wie auch Petrus der Brief durchtränkt ist, einmal mit dem, wo wir merken, ja, er hat seinem Herrn und Meister gut zugehört und er kennt seine Schrift, das Alte Testament. Nun, was sagt er hier nun? Er sagt, nicht nur sollen wir uns nicht befremden lassen, sondern wir sollen uns sogar freuen. Ich meine, einfach die Dinge mal ertragen ist eines, aber sich in diesen Dingen auch noch zu freuen, das ist menschlich fast nicht möglich. Nur Gott kann das letztlich in unseren Herzen bewirken. Und das ist eine andere Art von Freude, die wir vielleicht zu Recht haben, wenn wir uns an der Schöpfung freuen, an anderen Dingen freuen und so weiter. Diese Freude hat keinen, kann keinen menschlichen Ursprung haben. Beachten wir auch, es geht darum, dass wir nicht, wir freuen uns in diesen Trübsalen. Denn was zeigen diese Trübsale oder diese Schwierigkeiten oder diese Leiden uns? Sie zeigen, wenn sie von der Welt herkommen, zumindest, dass in unserem Leben genug Christus ist, dass es die Welt aufregt. Und das müsste eigentlich ein frohmachender Gedanke sein, so widersprüchlich das klingen mag. Aber wenn wir das um des Herrn willen erfahren, dann heißt das, dass genug Christus in deinem Leben scheint, dass die Welt aufregt, dass die Welt nicht mag und deshalb dich schmäht, dich verletzt, dich missachtet, sich wundern, dass du nicht mehr in diesem Sumpf mitläufst, wie wir gelesen haben, mancherlei Versuchungen ausgesetzt bist. Und das schreibt auch Paulus in Römer 5, wo er sagt, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, wir rühmen uns darin, wir freuen uns darin, nicht per se, dass uns etwas wehtut, dass wir Leiden haben, sondern weil wir wissen, dass diese Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung wird nicht zuschande werden. Petrus richtet uns in dem nicht nur auf das momentane Leiden, sondern auf die danach liegende Freude in dem, was dieses Leiden, diese Schwierigkeit, diese Not, diese Herausforderungen bewirken. Meine Brüder, Jakobus, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Letztlich ist er es, der dieses Ausharren in unserem Leben bewirkt. Und dann ist es eine Art von tiefer Freude, vielleicht auch mit Tränen in den Augen, aber mit der Gewissheit, dass es ein klares Ziel, eine klare Lösung, eine klare Erlösung hat. Und das darf uns trösten. Er zeigt uns auch in diesen Versen, dass wir, wenn wir uns so freuen in diesen Schwierigkeiten, wir eine tiefere Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Er nennt das eben, dass wir Anteil oder Gemeinschaft, da ist das griechische Wort Koinonia, das wir sehr gut kennen, Anteil, Gemeinschaft habt an den Leiden des Christus. Wenn wir in solche Schwierigkeiten geraten, dann sind wir in besonderer Art und Weise mit unserem Herrn verbunden. Und mehrmals in diesem Brief bringt genau Petrus diesen Vergleich, weil Christus im Fleische gelitten hat, so auch wir. Und das sollte uns zur Freude sein, denn wir haben jemanden neben uns und in uns, der in viel tieferer, bitterer, endgültiger Art und Weise durch das Leiden gegangen ist. Und das haben so viele Menschen und Gläubige erlebt, dass in dieser Zeit diese Gemeinschaft mit dem Herrn eine ganz besondere war. Denken wir nur an Sadrach, Messach und Abednego, diese drei Freunde von Daniel, die in den Feuerofen geworfen worden sind und die dann in besonderer Art und Weise, dass sogar Nebukadnezar es gesehen hat, noch jemand da war in dieser Versuchung, in dieser verzweifelten Situation, der bei ihnen war, sodass sie dieses Feuer, dass ihnen dieses Feuer letztlich buchstäblich in dieser Geschichte nichts anhaben konnte. Und wenn wir das im Leben von Paulus mitverfolgen, dann merken wir, überall da, wo Paulus, man könnte fast sagen, am Ende war, zum Beispiel in Korinth, das lernen wir aus Apostelgeschichte 18, da erschien ihm der Herr und schenkte ihm dieses Bewusstsein der besonderen Nähe. Oder wo er in Jerusalem gefangen gehalten worden ist, wo er vor Gericht in Rom gestanden ist und Timotheus bezeugt, dass keiner da war, der ihn bei ihm war, nur in dem Sinn der Herr ihm beigestanden ist, in besonderer Art und Weise. Das ist das Zeugnis. Und vielleicht haben wir das auch schon in kleinem, in unserem Leben erlebt, dass wenn wir in Schwierigkeiten waren, um des Herrn willen, dass wir dann die Nähe, die Gemeinschaft unseres Herrn in besonderer Weise auch vielleicht emotional empfinden durften und uns klar war, er ist da. Gerade in dieser Schwierigkeit, in dieser Not, in dieser Herausforderung. Wir haben in unserem Erlebnishorizont wahrscheinlich keine so essentiell uns herausfordernde Situation, die uns am Leben hätte bisher schon verzweifeln lassen können. Vielleicht schon, ja. Aber vielleicht haben wir dann auch schon eben solche Momente erlebt, wo wir realisiert haben, ja, wo ein Friede da war, eine Freude da war, die, wie es Paulus schreibt, über unser menschliches Verständnis und Verstehen hinausgeht. Und diese Freude am Herrn, die führt dazu auch, das schreibt er, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Sie weist auf eine größere Freude hin noch, die kommen wird. Freude, endlich ihn in seiner Herrlichkeit zu sehen. Und so schreibt Paulus in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und auch wenn wir es noch nach dem Gottesdienst zurückfahren in unsere Wohnung und einen ruhigen Nachmittag verbringen, also keine spannende Herausforderung vielleicht heute Nachmittag auf uns wartet, dann wollen wir uns trotzdem an dem freuen und sagen, ja, wenn dann, wir wollen uns so wappnen, wenn dann solche Schwierigkeiten kommen, dann wollen wir uns erinnern an das, was Paulus, was Petrus gesagt haben. Es gibt eine nach dieser Zeit liegende Freude, die alles überstrahlen wird, was wir davor je erlebt haben, was in keines Menschen Herz, was kein Mensch gesehen, was kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und dann das letzte noch in diesem Versen, er redet von diesem Geist der Herrlichkeit, der Gottes, der auf ihnen ruht. Das erinnert an Jesaja 11, wo es sich auf den Knecht des Herrn, den Messias, bezieht. Und wir merken, wir werden in dem Leiden wie mit hineingenommen wie er. Und Petrus kann diese Glückseligkeit aussprechen, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Und das darf uns ermutigen. Es braucht den Geist Gottes. Es braucht den Geist Gottes, der uns die Herrlichkeit unseres Herrn vor Augen stellt durch sein Wort, damit wir uns in Schwierigkeiten, in Versuchungen, in Prüfungen freuen können. Und wir merken schon, unsere Tendenz wäre eher, dass wir klagen und irgendwie versuchen, aus dieser Situation herauszukommen, als durch sie hindurch zu gehen. Aber hier zeigt uns Petrus, wie wir in dem wachsen können, wie wir uns in dem wappnen können. Eine tiefere Gemeinschaft mit unserem Herrn, eine tiefere Freude bei seinem Kommen und eine tiefere Erfahrung des Geistes Gottes, der uns die Herrlichkeit Christi vor Augen malt. Und dann die Verse 15 bis 18, das dritte. Keiner von euch sollte daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Eigentlich sagt Petrus, vergewissere dich, dass du nicht wegen einer deiner Sünden leidest oder Ungemach ertragen musst. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du Gott durch dein Leiden verherrlichen. Und wenn du versucht bist, dich aufgrund der Prüfungen zurückzuziehen und in die Welt zurückzukehren, dann überlege dir sehr gut, was mit den Ungläubigen geschehen wird. Wenn gottesfürchtige Menschen, die glauben, jetzt so leiden und geprüft werden, was glaubst du, wird dann mit den Gottlosen geschehen, wenn Christus wiederkommt, um die Erde zu richten? Drei Fragen: Ist die Versuchung, die Prüfung, das Leiden, ist es aufgrund eigener Sünde? Das müssen wir uns fragen. Da ermahnt Petrus, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder wenn er sich in fremde Dinge mischt. Keiner. Wegen eigener Sünde. Wenn wir da die Konsequenzen, die Folgen unserer Schuld und Sünde tragen müssen, dann wird uns der Herr sicher, wenn wir es bekennen, vergeben. Aber das ist kein Leiden um Christi willen. Das ist ein Leiden um unserer Torheit und Sünde willen. Und das ist vielleicht momentan eher noch das, mit dem wir hier in unserer Gesellschaft zu kämpfen haben. Eher mit unserer eigenen Sünde. Aber unser Thema ist hier das andere. Deshalb wollen wir uns hier ermahnen lassen und sagen, ja, das stimmt. Wenn etwas auf mich zukommt, dann möchte ich das ehrlich und wirklich prüfen. Ist das, weil ich töricht war? Oder ist das wirklich um des Herrn willen, dass ich hier nun in Schwierigkeiten geraten bin und Konsequenzen zu tragen habe? Das zweite Frage, die sie hier gibt, nun, wenn keine Sünde dasteht, sondern das wirklich um des Herrn willen ist, wie kann ich in dieser Situation Gott am besten verherrlichen? Wie kann ich durch mein Leben versuchen zu zeigen, wie Gott ist? Wie Gott gnädig ist, wie Gott hilft, wie Gott segnet, wie Gott tröstet, wie Gott zurechtbringt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Der Name Christ hier, übrigens, kommt in der ganzen Bibel nur dreimal vor. Apostelgeschichte 11, Vers 26, Apostelgeschichte 26, Vers 28 und hier in dem Petrusbrief. Und eigentlich bedeutet das, das war ja ein Spottname, den die Heiden den Christen gegeben haben, Eine abfällige Bemerkung eigentlich, das sind die kleinen Christusse, wollte man damit sagen. Um zu sagen, ja, und eigentlich ist das gar nicht so schlecht getroffen, denn lieber bin ich ein kleiner Christus, unter Anführungszeichen, natürlich bin ich nie Christus, aber vielleicht ist doch etwas in meinem Leben sichtbar geworden in dieser Herausforderung mit der Welt, dass ihnen gezeigt hat, ja, das scheint so ein Christ zu sein, ein kleiner Christus. Irgendwas scheint da durch und deshalb gerät er nun in Schwierigkeiten. Was für ein Segen. Petrus hat dasselbe erlebt. Apostelgeschichte 5, Vers 41, wo sie vor dem Hohen Rat im Sanhedrin waren, wo es heißt, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und das ist wahrhaft geistliche Gesinnung, die wir lernen wollen, lernen können. Voller Freude hinwegzugehen, sie mussten natürlich gehen, weil sie gewürdigt worden waren, für den Namen, für seinen Namen zu leiden. Und dann in den Versen 17 und 18 heißt es ja, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Und auch dieser Vers danach dann, wo es heißt, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Petrus verwendet hier eigentlich ein alttestamentliches Konzept, dass wie Gott an seinem Volk gehandelt hat und wendet das auf die Gemeinde der Gläubigen. Wenn Gott im Alten Testament, das sehen wir in den prophetischen Büchern am meisten, ein Werk der Reinigung, der Prüfung oder des Gerichts vollführt hat, dann ging das oft wirklich vom Innersten aus, vom Heiligtum aus und ging dann nach außen. Lest mal diese Kapitel um Hesekiel 9, wo das so treffend geschildert wird, wo der Prophet erst hineingesehen hat in das Heiligtum und dort diese Gräuel gesehen hat und der Geist Gottes dann weggezogen ist und in die nächste Ebene und wieder zurück, bis er dann außerhalb Jerusalems war. Oder andere Stellen, Maleachi, Jeremias, Kapitel 25 und andere, wo wir das sehen. Und wir kennen diese Verse im Zusammenhang mit dem Brotbrechen aus Kapitel 11, Vers 31 und 32 im 1. Korintherbrief, wo es ähnlich heißt, dass lieber wir uns jetzt schon richten, wenn es genau um diese Unterscheidung geht, wie wir am Mahl teilnehmen, als dass wir mit der Welt verurteilt werden. Der ähnliche oder gleiche Gedanke, den Paulus hier den Korinthern schrieb. Wenn Gott sein heiligendes und reinigendes Werk tut, dann beginnt das bei seinem Volk. Und das ist das, was Petrus hier uns sagt. Das heißt in keiner Weise, dass die Gläubigen deshalb in Gefahr stehen, ihr Heil verlieren zu können. Nein, er redet ja von dem, dass die sehr wohl gerettet werden, wenn auch mit viel Arbeit. So könnte man das Wort dort übersetzen. Wenn der Gerechte nur mit Not oder mit Mühe übersetzen, aber mit Arbeit gerettet wird, nämlich Arbeit des Herrn, bis jemand zum Glauben kommt, die Arbeit des Herrn, bis er dann auf dem Weg der Heiligung ist, die Arbeit des Herrn, bis er dann ihm immer ähnlicher wird. Und Petrus arbeitet hier von diesem Prinzip vom Kleineren zum Größeren. Vom Kleineren, das sind die Gläubigen, die nun diese Prüfungen durchleben müssen, im Sinne von Vorbereitung auf etwas Größeres, dann das Große, wo es um die Ungläubigen geht, die das Ganze, die Wucht des ganzen Gerichtes Gottes tragen müssen. Unser Gericht hat jemand anders schon getragen. Und dieser Kontrast sollte uns aufwecken. Das ist das Anliegen von Petrus. Es gibt kein Zurück. Wir wollen etwas doch von dieser Freude, auch im Leiden, auch in Schwierigkeiten, erleben. Das ist eine schwierige Lektion für uns. Einmal wirklich anzuerkennen, dass Gott auch an uns diese Prüfungen, dieses Reinigen, dieses Heiligen vornimmt, um uns ihm immer ähnlicher zu machen. Und dieser dass wie dann Gott in unser Leben so eingreift, mag hier und da auch schmerzhaft sein. Aber es hat ein einzigartiges Ziel. Und deshalb wollen wir uns, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, das ehrlich prüfen. Ist das um des Herrn willen? Das sagen wir sehr schnell. Oder war das eher, weil ich töricht war? Weil Sünde da ist? Weil Dummheit da war, die mich nun in eine miesliche Situation gebracht haben? Da wollen wir ehrlich sein. Aber wenn es um des Herrn willen ist, dann wollen wir danach trachten, den Herrn zu verherrlichen in dieser Schwierigkeit, in dieser Not, in dieser Herausforderung. Und dann zuletzt noch Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Da ist eine Formulierung drin, die wahrscheinlich auch immer wieder ein gewisses Unwohlsein in uns auslöst, nämlich, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, Klammer auf, Ungemach, Schmähungen, Versuchungen, Prüfungen, all das, was wir in diesen verschiedenen Versen gesehen haben, das kann nach dem Wollen Gottes sein. Und es ist auch besser, wenn es nach dem Willen Gottes ist, als nach wessen Wille dann noch übrig bleibt. Auch wenn das für uns vielleicht unangenehm oder spannend sein mag, ist das die beste Variante, die bestdenkbare Variante, die wir uns von Herzen wünschen sollten. Wenn, dann nach dem Willen Gottes, nicht nach etwas anderem. Und wir merken oft mal bei Reaktionen von solchen, die in irgendwelche Not oder Schwierigkeiten geraten, wenn etwas im Leben passiert, dass, ich rede jetzt von Nichtgläubigen, die dann das sogar so äußern, dass sie sagen, ja, sie haben mit all dem, was Glaube, Gott und Ähnliches betrifft, wie abgeschlossen, wie bitter, dass sie sich die einzige Lösung, die einzige Möglichkeit, wo sie Trost, wo sie Hoffnung, Genesung, Heilung, Wiederherstellung erfahren könnten, per se aus Trotz ausschließen. Davor sollten wir uns auch hüten, sondern wir sollten, wie es hier heißt, wenn wir nach dem Willen Gottes leiden, ja, unsere Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Das ist übrigens das einzige Mal in der ganzen Schrift, wo Gott Schöpfer genannt wird. Und er ist ein treuer Schöpfer. Damit möchte Petrus uns zeigen, er ist der, der über all dem steht. Er ist der, der letztlich souverän über all dem Weltgeschehen seit Beginn der Schöpfung steht und die Dinge im Griff hat, auch wenn wir hier und da meinen oder den Eindruck haben, dass es so aussieht, als würde Gott nun das Weltgeschick entgleiten. Und da merke ich selber, wie ich hier und da auch angefochten bin, wenn so wie gerade in den letzten Jahren Dinge passieren, die so unsere ruhige, beschauliche Welt in Unruhe versetzen. Wir merken, es zeichnen sich Dinge am Himmel ab, die schnell zu einem, wenn sie kippen, zu einer großen Tragödie werden könnten. Und vielleicht müssen wir auch dadurch anerkennen und lernen, dass die Uhr Gottes in Bezug auf das, was noch kommen wird, weiter fortgeschritten ist, als wir vielleicht bisher geglaubt haben. Und deshalb ist es das Beste, das Praktischste, das Wichtigste, was wir tun können, gerade in solchen Situationen, dass wir uns dass wir unsere Seele, wie es hier heißt, einem treuen Schöpfer anvertrauen. Und dieses Wort Anvertrauen ist ein Begriff aus der Banksprache, die gab es damals ja auch schon. Wenn jemand etwas anvertraut hat, in der Hoffnung, dass die Bank das sicher gut verwahren wird, das steht als Gleichnis dahinter. Und was ist das aus unserer kleinen Perspektive, was ist das für uns Wertvollste? Nun ganz sicher unsere Seele. Ganz sicher unsere Seele. Und was könnten wir Besseres tun, als was hier Petrus sagt, unsere Seele ihm, diesem treuen Schöpfer, anzuvertrauen und dabei das Gute tun. So Gott zu vertrauen, ist eine Herausforderung schon in unserem tagtäglichen Leben, egal wo wir gerade stehen und leben. Dem Herrn zu vertrauen in Schwierigkeiten, egal woher sie nun mal kommen mögen, ob das Dinge sind, die wir eher uns zuordnen müssen oder Dinge sind, die wir sagen müssen, ja, das ist um des Herrn willen, ist eine noch größere Herausforderung. Aber deshalb ist es auch das Wichtigste, das Praktischste, was wir tun können, mit oder ohne in Schwierigkeiten zu stecken, ihm so zu vertrauen, lernen, so ihm zu vertrauen, das immer wieder auch vor ihm im Gebet, vielleicht unter Tränen, vielleicht unter Schmerzen aussprechen. Wir wollen unsere Seele diesem treuen Schöpfer anvertrauen und nicht aufhören, Gutes zu tun. Damit möchte ich schließen und nochmal diesen Vers 19 lesen. Daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Lass uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken für dein Wort. Und du merkst, wie auch mich diese Verse wirklich bis ins Innerste bewegen und herausfordern. Aber was für Hoffnung, was für Gnade offenbart sich in diesen Versen. Können wir je abschätzen, was es heißt, dass dein Geist die Herrlichkeit deines Sohnes uns offenbart und mit hineinnimmt, dass sie wie über uns ist. Und deshalb wollen wir uns nicht irritieren oder befremden lassen, wenn Schwierigkeiten in unser Leben kommen, sondern wir wollen es prüfen, wir wollen uns dann auch beugen und dir, also unserem Schöpfer, unsere Seelen anvertrauen. Das wollen wir auch füreinander beten. Du weißt, wo jeder von uns steht, in welchen Bereichen er herausgefordert ist, wo Schwierigkeiten sind, wo Krankheit, wo Leid ist, wo ein Fragen nach Sinn und Ende ist, ob der Schwierigkeiten, in der mancher von uns drin ist. Und wir danken dir, dass du uns deine Gegenwart, die Gegenwart deines Sohnes so zusagst, dass du uns so mit hineinnimmst in diese Gemeinschaft seines Leidens, sodass wir seiner Nähe gewiss sein dürfen und das auch erleben dürfen. Und wir danken dir, dass wir lernen dürfen, so doch mehr und mehr, durch das, was wir tun, was wir denken, etwas werden und sein können zum Preise, zum Lobe der Herrlichkeit deiner Gnade. Amen. Thank you.